Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Oliver G. hatte eine ungewöhnlich enge Beziehung zu seinen Nachbarn. Doch was wie Freundschaft erschien, war in Wirklichkeit ein Netz aus Lügen, Intrigen, Manipulation und sein Ende. Mein Name ist Isabel Zeyer. Ich bin Sternredakteurin und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit den Kriminalbeamten Johannes Seliger und Manuel Köhler über eine Frau mit scheinbar grenzenloser Macht und über zwei Männer, die bereit waren, ihr jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Für die heutige Podcast-Folge bin ich nach Ulm gereist, ins Polizeipräsidium. Mir gegenüber sitzen die Kriminalkommissare Johannes Seliger und Manuel Köhler, die sich bei der Polizei vor allem um Kapitaldelikte kümmern. Das heißt vor allem um Mord und Totschlag. Guten Tag.
Guten Morgen.
Hallo.
Bevor wir zu unserem heutigen Fall kommen, wie würden Sie denn den jeweils anderen beschreiben?
Ja, ich beschreibe mir mal den Manuel Köhler, der wird bei uns Kö genannt. Der bearbeitet bei uns maßgeblich die Cold Case-Fälle. Natürlich hilft er auch bei anderen Delikten aus, wenn es Not am Mann ist. Aber mittlerweile ist er nicht nur ein Kollege für mich, sondern auch eigentlich ein guter Freund. Wir machen privat auch einiges zusammen. Prinzipiell kann man schon sagen, dass er sehr zuverlässig ist. Und ich kenne kaum jemanden, der schlagfertiger ist als er. Er kommt, bringt auch immer sehr gute Ideen ein in Fälle, wie man was lösen könnte. Und er ist ja auf professioneller Sachebene eigentlich ein guter Ansprechpartner.
Wie lange arbeiten Sie jetzt schon zusammen?
Wir haben beide 2020 hier bei der Kripo Ulm angefangen.
Ah, okay. Und Sie, Herr Köhler, wie würden Sie den Herrn Seliger beschreiben?
Also mein Kollege Joe Seliger ist im Grunde genommen ein Allrounder im Bereich der Kriminalinspektion 1. Er hat wahnsinnigen Biss, also wenn er sich mal in etwas verbissen hat, dann lässt er auch nicht los. Trotzdem ist er jemand, dem auch der Schalk im Nacken sitzt und das macht ihn echt liebenswürdig. Er ist im Grunde genommen jemand, mit dem man Pferde stehlen kann. Und wie es auch der Joe vorher gesagt hat, wir arbeiten jetzt seit mehreren Jahren zusammen und wir sind mehr als Arbeitskollegen, wir sind Freunde geworden, würde ich sagen.
Sie haben sich ja beide für die Kapitaldelikte entschieden. Warum nicht organisierte Kriminalität oder Drogendelikte?
Ja, unser Arbeitsbereich ist ja untergliedert unter verschiedenen Möglichkeiten, hier zu arbeiten. Also wir machen Sexualdelikte. Großer Teil davon ist die Kinderpornografie. Das machen sehr viele Kollegen bei uns. Cold Case, wie es der Kö bei uns macht. Und vermisste, Brände, Amtsdelikte. Also nicht nur Tötungsdelikte, das ist breit gefächert. Da können wir schon auch aus dem Vollen schöpfen. Außerdem arbeitet meine Frau auch in der organisierten Kriminalität. Also es ist schwierig, dort in einen anderen Bereich zu wechseln. Man möchte jetzt auch nicht mit der Frau zusammenarbeiten. Aber wir haben natürlich auch die interessantesten Fälle.
Also für mich persönlich ist es das interessanteste Aufgabengebiet im Bereich der Kriminalpolizei, ohne jetzt irgendjemand schlecht reden zu wollen. Alle anderen Bereiche sind genauso wichtig. Und die Bearbeitung schwerster Verbrechen übt auf mich einfach einen ganz besonderen Reiz aus.
Kommen wir zu unserem heutigen Fall. Der heutige Fall hat sich im baden-württembergischen Laichingen abgespielt. Das ist eine Kleinstadt, so knapp 30 Kilometer von Ulm entfernt. Am 7. Juni 2022, so kurz nach 3 Uhr, ging ein Notruf beim Rettungsdienst ein. Wer war denn da am Telefon und was genau sagte die Person?
Also am Notruf der Feuerwehrleitstelle war der Fabian W. Der hat mitgeteilt, dass er am Abend mit seiner schwangeren Frau im Bett gelegen sei und bereits geschlafen hätte. Und dann hätte er ein Rumpeln aus dem Bad gehört. Er wäre dann nachschauen gegangen, hätte dort den Oliver, unser späteres Opfer, aufgefunden, auf dem Fliesenboden liegend. Er hat ihn dann genommen, zu sich ins Wohnzimmer gezogen. Er beschreibt den Oliver, dass er grün und blau geschlagen worden sein soll oder vielleicht auch von einem Auto erfasst worden wäre. Der würde zwar noch atmen, aber wäre in dem Fall bewusstlos gewesen und würde Galle aus dem Mund laufen. Der hat dann auch noch betont, dass er aus dem Sicherheitsgewerbe kommt. Also der Fabian würde aus dem Sicherheitsgewerbe kommen und sich damit der Anrufer. Und dass er sich auch mit Wiederbelebungen auskennen würde, wenn es denn nötig wäre. Auf Nachfrage von dem Rettungssanitäter gesagt, dass er 2-3 Tage nicht zu Hause gewesen wäre, der Oliver, und er auch nicht gewusst hat, wo er gewesen sei.
Nur 10 Minuten nach diesem, nachdem der Rettungsdienst alarmiert wurde, waren dann auch Sanitäter vor Ort. Was fanden die denn vor?
Also ich beginne mal ein bisschen allgemeiner. Im Grunde genommen handelt es sich da um eine gute mittelständische Wohngegend mit vielen freistehenden Einfamilienhäusern. Das Haus, wo sich das Ganze zugetragen hat, das war jetzt ein eher ein bisschen heruntergekommenes, freistehendes Einfamilienhaus, das der Besitzer umgebaut hat zu einer WG. Also es waren mehrere Wohneinheiten dort in diesem Gebäude. Insgesamt waren es 4 Wohneinheiten, im Erdgeschoss 2 Wohneinheiten. Da haben dann der Fabian und die Christina gewohnt, sowie ein weiterer Mitbewohner. Und im Obergeschoss hat dann das spätere Opfer gewohnt, der Oliver, und ein weiterer Zeuge, der später auch noch einen sehr wichtigen Beitrag geleistet hat. Als der Rettungsdienst ankam, kam ihnen der Fabian aufgeregt und hysterisch entgegen und hat wohl gleich nochmal angegeben, dass er bis gerade eben reanimiert habe. Auch das wird später nochmal wichtig. Und die Kollegen vom Rettungsdienst haben dann das Haus betreten und haben den Oliver im Wohnzimmer des Fabian und der Christina am Boden liegend in Rückenlage vorgefunden. Der Oliver lag zwischen einem Sofa und einem Wohnzimmer-Glastisch, den die Rettungskräfte erstmal zur Seite schieben mussten, um weitere Reanimationsmaßnahmen durchzuführen. Das haben sie dann auch gemacht. Sie haben reanimiert, bis dann der Notarzt kurz darauf eingetroffen ist. Der hat dann die Vitalzeichen des Oliver nochmals überprüft und hat festgestellt, dass der Oliver zwischenzeitlich verstorben ist. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich im Raum eben der Fabian und auch dessen Lebensgefährtin, die Christina. Die hat sich aber komplett unauffällig verhalten zu diesem Zeitpunkt. Also auch die Rettungskräfte, die später dazu befragt worden sind, vielen von denen ist die Christina gar nicht aufgefallen. Die saß also ruhig und eher teilnahmslos auf dem Sofa oder vielleicht sogar im getrennten Schlafzimmer. Da gab es so einen breiteren Durchgang und die haben sie einfach nicht wahrgenommen. Und der Fabian, also der auch angerufen hat und den Notruf abgesetzt hat, der hat den Rettungssanitätern gegenüber erwähnt, er müsse sich jetzt um seine schwangere Freundin kümmern.
Oliver G. war der Mann, der auf dem Sofa lag, der dann letztendlich als tot deklariert wurde. Was genau, wie war denn genau sein Gesundheitszustand? Wie war denn genau?
Ja, wie schon gesagt, also zu dem Zeitpunkt war er natürlich schon tot. Die späteren Ermittlungen haben ergeben, dass eigentlich unter keinen lebensbedrohlichen Erkrankungen gelitten hat, die jetzt auch zu dem Tod geführt hätten könnten. Was ganz arg aufgefallen ist, waren, er hatte Veilchen, also Brillenhämatome im Gesicht, die schon deutlich zu erkennen waren, und normalerweise wird der Leichnam durch den leichenbeschauenden Arzt und auch die Polizei dann entkleidet und dann nochmal begutachtet, und da sind dann schon große dunkelrote Hämatome an den Extremitäten aufgefallen, die schon sehr außergewöhnlich waren. Es waren aber keine Anzeichen oder offensichtlichen Anzeichen, weshalb er jetzt zu Tode gekommen sein soll. Also nicht das klassische Messer in der Brust war einfach nicht vorhanden.
Was haben denn die Mitbewohner bzw. Christina denn gesagt, beziehungsweise ihr Partner gesagt, was denn passiert ist?
Also im Endeffekt haben sie das wiedergegeben, was sie auch im Notruf schon angegeben haben. Überwiegend hat der Fabian mit den Rettungskräften gesprochen. Er hat angegeben, dass er seinen Mitbewohner, den Oliver, mehrere Tage nicht gesehen habe. Also er sei mindestens 3-4 Tage nicht zu Hause gewesen. Und gegen 3 Uhr herum habe er das Schlagen der Haustüre gehört, also wie diese Haustür ins Schloss fällt. Muss man auch sagen, die fällt mit einem lauten Krachen tatsächlich ins Schloss. Das haben wir auch dann in den weiteren Ermittlungen nochmal überprüft. Kurz darauf habe er dann ein deutlich hörbares Rumpeln aus dem Bad wahrgenommen. Und das Bad grenzt direkt an das Schlafzimmer von der Wohnung vom Fabian und von der Christina. Dort habe er ihn auf dem Fliesenboden liegend entdeckt. Und weil der Boden dort so kalt sei aufgrund dieser Fliesen, habe er sich dazu entschieden, den Oliver zunächst mal in ihre Wohnung hereinzuziehen. Das war, glaube ich, ein Holzboden und der sei wohl wärmer. Das habe er gemeint, das wäre für den Oliver besser in dem Moment. Er hat dann auch angegeben, dass er begonnen hat mit der Reanimation und währenddessen auch den Notruf abgesetzt habe. Und im Grunde genommen hat der Fabian allen vor Ort befindlichen Personen, also dem Rettungsdienst und auch dann der zunächst eintreffenden Streife und auch dann den Kollegen vom Kriminaldauerdienst dasselbe erzählt.
Bevor wir jetzt näher auf diese eine Nacht eingehen und auch auf Oliver G., das Opfer, schauen wir uns erstmal seine Mitbewohner an. Wer waren denn die beiden?
Ja, ich würde mal die Christina M. bisschen beschreiben. Die war zur Tatzeit 27 Jahre alt. Sie hat einen schwarzen Kleidungsstil, aber jetzt kein Gothic oder so. Und was vielleicht später auch noch wichtig wäre, dass sie sehr kräftig war. Die ist mit zwei Geschwistern in Geislingen an der Steige aufgewachsen. Sie hatte eine Mutter, die alleinerziehend war. Und sie ging in eine Förderschule, die sie aber nie beendet hat. Später auch keine Ausbildung gemacht hat. Und dann in der Folge nie eine Arbeit angegangen ist und dementsprechend auch keiner geregelten Tätigkeit nachgegangen ist, denn ihre Einkünfte waren dementsprechend auch nicht vorhanden. Erst im März 2021 ist sie dann nach Leichingen gezogen.
Ja, und zum Fabian W. kann man sagen, der war zum Zeitpunkt des Vorfalls 24 Jahre alt, auch eher von kräftiger Statur, diverse sichtbare Tattoos. Der ist in Leichingen mit seiner Mutter aufgewachsen. In den Ferien war er viel mit seinem Vater unterwegs, der war damals Fernfahrer, also da war er dann auch tagelang oder wochenlang mit seinem Dad unterwegs. Der Fabian hatte einen Realschulabschluss und war angestellt im Bereich der Logistik als Kranführer, hatte dadurch auch ein geregeltes Einkommen und er wohnte bereits vor der Christina und dem Oliver in diesem Haus und war seit Ende 2021 mit der Christina in einer Beziehung. Man muss sagen, seit er diese Beziehung mit der Christina eingegangen ist, hat er sich ein bisschen aus seinem Familienleben also zurückgezogen. Der Kontakt zu seiner Mutter war dann nur noch sporadischer Natur. Maßgeblich hierfür war auch das Einwirken der Christina auf den Fabian, die ihn ganz für sich beansprucht hat und da ein bisschen einen Keil zwischen ihn und seine Mutter getrieben hat.
Kommen wir zu dem Verstorbenen. Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wer war denn dieser Oliver G.? Was war das für ein Mensch?
Ja, der Oliver G. war zum Zeitpunkt des Todes 31 Jahre alt. Er stammte ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Seine Mutter ist schon früh verstorben. Da war der Oliver gerade 16. Er ist dann bei seinem Vater und mit zwei weiteren Geschwistern aufgewachsen. Er hat einen Hauptschulabschluss gehabt, danach eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Immer wieder wechselnde Arbeitsstellen, also mehrere so kurzzeitige Jobs und immer wieder größere Phasen der Arbeitslosigkeit zwischendrin. Zuletzt hat er dann bei einem Supermarkt in Leichingen gearbeitet. Außerhalb dieser WG hatte er kaum soziale Kontakte und war aufgrund dessen, ja, dass er immer wieder wechselnde Jobs hatte, eigentlich in einer prekären finanziellen Lage.
Er und Christina M., was hatten die dann für eine Vorgeschichte?
Die Christina und er, die haben zusammen früher in Nordrhein-Westfalen gewohnt und gelebt. Sie waren nämlich ein Paar, seit 7 Jahren sogar und gegen Ende dann sogar verlobt. Im Januar 2021 sind sie dann zusammen erstmal nach Geislingen an der Steige gezogen und dann kurze Zeit später im März 2021 nach Leichingen in das Haus, wo der Fabian schon gewohnt hat. Das Verhältnis zwischen ihm, also dem Oliver und der Christina, kann man eher als starkes Abhängigkeitsverhältnis bezeichnen. Er war ihr ganz klar hörig, nicht sogar unterwürfig zu sagen. Man kann sagen, sie hat befohlen und er hat gehorcht.
Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz, weil es viele Namen und eigentlich kompliziert ist. Also der Fabian, der wohnte in diesem Haus. In das Haus sind dann die Christina und der Oliver, das spätere Opfer, eingezogen. Damals waren die beiden noch ein Paar sogar verlobt.
Ja, ganz genau. Als der Oliver und die Christina in dieses Haus eingezogen sind, zu diesem Zeitpunkt waren sie noch verlobt und sie sind in die Wohnung im ersten Obergeschoss eingezogen, die dann der Oliver auch behalten hat. Und während sie dort gewohnt haben, hat die Christina den Fabian näher kennengelernt, hat sich vom Oliver getrennt und ist dann ein Stockwerk tiefer gezogen zum Fabian in die Wohnung. Dennoch, der Oliver ist in diesem Haus wohnen geblieben, muss man sagen.
Die Familie von dem Verstorbenen, also von dem Oliver G., hat ihn genauso wie Sie ihn gerade eigentlich beschrieben haben, als unterwürfig und hörig wahrgenommen und beschrieben. Wie wurde dann der Charakter von Christina beschrieben?
Genau, im Gegenteil. Also sie war äußerst manipulativ, so hat die Familie vom Oliver das beschrieben. Und sie hat, wie auch beim Fabian, schon einen Keil zwischen die Familie und den Oliver getrieben.
Und worin hat sich dieses manipulative Verhalten gezeigt?
Da haben wir mehrere Punkte. Also der Oliver hat ja, wie gesagt, zum Schluss in einem Supermarkt gearbeitet, hatte dann wieder ein geregeltes Einkommen. Von diesen Einkünften hat er einen sehr großen Teil direkt an die Christina abgetreten. Das waren, wir haben es mal nachgerechnet, fast 40% seines Einkommens hat er direkt an sie weitergegeben. Sie hat den Oliver immer wieder dazu angehalten, bei seinem Vater und bei seinen Geschwistern, um Geld anzufragen.
Auch nach der Trennung?
Auch nach der Trennung. Also das haben wir belegt, sagen wir mal, durch Chatnachrichten. Er hat dann angefragt und wenn er Geld überwiesen bekommen hat von seinen Angehörigen, dann hat er das eigentlich unverzüglich an die Christina weiter überwiesen. Dann war es auch so, wenn die Christina was zum Essen bestellt hat, in einem Schnellrestaurant zum Beispiel, dann war er dafür ganz klar zuständig, sich ins Auto zu setzen und dieses Essen zu holen und ihr zu bringen. Gut, sie hatte natürlich auch kein Auto, muss man dazu sagen, aber ich sag mal, der Ton macht die Musik und das war schon eher in einem Befehlston alles gehalten. Da gibt's auch noch eine kurze Geschichte, da hat die Christina dem Oliver geschrieben, dass sie jetzt gerade im Moment Lust auf eine Zigarette hätte und er erwidert dann, dass er gerade eben erst aufgestanden ist und noch kurz was erledigen wolle und dass er danach runterkommt und ihr die Zigaretten vorbeibringt. Und dann gibt's Sprachnachrichten, da eskaliert sie völlig und beschimpft und beleidigt ihn und er kommt dann sofort runter und bringt ihr die Zigaretten, also bevor er noch diese Erledigung machen wollte, die er sich vorgenommen hatte. Also das war wirklich, sie hat befohlen, er hat gehorcht. Und, ja, wenn, er das nicht, und wenn er das nicht getan hat, dann ist er beschimpft und beleidigt worden. Es ließ sich aber jetzt letztendlich nie ganz nachvollziehen, warum er so gehandelt hat, wie er es tat. Sie waren ja kein Paar mehr und er hatte im Grunde genommen nichts davon, wenn er ihr einen Gefallen tat. Mhm. Also es kam von ihrer Seite nichts zurück. Das war also, ich würde mal sagen, so eine Einbahnstraße, sag ich mal.
Ja. Wie hat sich denn wie hat sich Oliver denn gegenüber dem neuen Freund, weil der wohnte ja dann auf einmal mit ihm, also hat er ihn da wahrscheinlich erstmal als Nachbarn kennengelernt und irgendwann zieht seine Verlobte aus und zieht zu ihm. Wie war denn so das Verhältnis zwischen dem Oliver und dem neuen Freund seiner Verlobten?
Also das war wider Erwarten ausgesprochen gut. Ich würde sagen, die waren eigentlich sogar befreundet. Die haben relativ viel miteinander unternommen, also die haben jetzt keine großen Ausflüge gemacht, aber die haben gemeinsam zum Beispiel an Fahrzeugen herumgebastelt. Die sind auch öfters beobachtet worden von Zeugen, wie sie draußen im Garten stehen und mal ein Bier trinken. Also das Verhältnis war gut, die haben gemeinsam Videospiele gespielt, sowohl in der Wohnung vom Olli oben als auch unten in der Wohnung vom Fabian und von der Chrissy. Also durchaus ein mehr als nachbarschaftliches Verhältnis, sondern eher sogar Freundschaft.
Ja, ja. Wir hatten gerade das manipulative Verhalten der Christina gegenüber dem Oliver, also gegenüber ihrem Ex-Partner. Wie hat sich denn Christina ihrem neuen Partner gegenüber verhalten?
Ja, da gibt es ein paar Geschichten, die ich mal hier erzählen könnte. Da gibt es nämlich die Natascha. Die Christina hat sich nämlich eine Freundin erfunden, bevor sie mit dem Fabian überhaupt zusammengekommen ist. Die hatten dann schon regelmäßig Kontakt, die Christina und der Fabian. Und da hat die Christina dem Fabian suggeriert, dass sie eine beste Freundin hätte und dass die den Fabian attraktiv fände. Der Fabian ist natürlich sofort darauf angesprungen, weil die Christina dem Fabian von dieser Natascha auch Bilder geschickt hat. Und da hat man schon gesehen, dass es eine ausgesprochen gut aussehende junge Frau war. Tatsächlich hat es sich aber um eine US-amerikanische Influencerin gehandelt. Und die Christina hat mit einer besonderen App Chatnachrichten selbst erstellt und gefaked, wie wenn das dann nachher ein Chat zwischen ihr und der Natascha wäre und hat davon Screenshots erstellt und die dann dem Fabian zukommen lassen, sodass der gedacht hat, die Natascha schreibt mit der Christina.
Aber was stand da drin?
Da ging es dann so weit, dass die Natascha eben den Fabian attraktiv findet und dass sie mit ihm eine Beziehung eingehen möchte, was dann tatsächlich auch geschah. Also der Fabian und die Natascha, die es gar nicht gab, haben eine Beziehung eingegangen und haben sich in der Folge sogar verlobt, obwohl sie sich nie gesehen haben oder sogar selbst miteinander geschrieben haben. Der Fabian hat dann auch forciert, die Natascha natürlich zu sehen. Und diese Treffen, die wurden natürlich von dieser angeblichen Natascha aus mehreren fadenscheinigen Gründen immer wieder abgesagt. Da gibt es zum Beispiel den Chatverlauf, dass die Christina sagt, dass sie der Natascha knapp 800 Euro geliehen hätte und sie die gerne wieder hätte. Der Fabian hat dann gemeint, ja, das ist ja gar kein Problem, ich kann dir ja das Geld von mir wiedergeben, weil du hast das ja von meiner Verlobten bekommen. Ich kann das ja unproblematisch wieder beschaffen. Und oh Wunder, hatte die Christina kurz darauf ein nagelneues Handy. Die Christina hat dann in der Folge, als sie sich verlobt hatten, dem Fabian vorgespielt, dass die Natascha in ein Koma gefallen ist. Auch so ein Grund, weshalb so ein Treffen nicht stattfinden konnte. Und der Fabian ist dann auch in jedes Krankenhaus in der Umgebung gefahren, um die Natascha zu suchen. Natürlich hat er sie nicht gefunden. Und die Christina hat in der Folge dem Fabian mitgeteilt, dass die Natascha jetzt verstorben wäre, nachdem sie ins Koma gefallen ist. Und der Fabian in seiner grenzenlosen Trauer über den schmerzlichen Verlust seiner Freundin oder sogar Verlobten hat sich dann entschieden, ein handtellerflächengroßes Tattoo stechen zu lassen, mitten auf die Brust. Das Motiv war eine Rose mit einer Banderole und der Aufschrift "Always will be yours forever". Und kurioserweise hat er das dann ergänzt mit dem Geburtsdatum von der Natascha, dem Kennenlerndatum, dem Verlobungsdatum und dem Todestag von seiner fingierten Verlobten.
Die ganze Konversation lief ja dann eigentlich quasi über die Christina. Und wie haben die beiden dann miteinander, also kommuniziert die Natascha und er? Also wirklich
gar nicht,
nur?
Gar nicht. Das waren nur diese Screenshots, die Christina erstellt hat. Und die Kommunikation lief immer über die Christina.
Das heißt, die Verlobung hat auch über die Christina letztendlich stattgefunden.
Korrekt. Ja, das ging dann auch noch weiter. Die Christina hat dem dann nach dem Tod von dieser Natascha auch noch gesagt, dass sie so gut befreundet wären, dass sie jetzt auch als Medium fungieren konnte und die Wünsche der Natascha an ihn weitertragen könnte. Das hatte dann auch was Gutes, weil der Fabian war natürlich sehr betrübt über den Tod von der Natascha und so konnte sie ihm auch etwas die Suizidgedanken nehmen. Dass sie das auch gar nicht gewollt hätte, die Natascha, dass er jetzt sich auch das Leben nimmt. Ja, dann ging es auch nochmal weiter und zwar hat die Christina dann irgendwann erzählt, dass die Natascha doch nicht verstorben wäre und eigentlich nur dieser Tod von ihrem Vater vorgetäuscht wäre und sie nach Russland verschleppt worden wäre und von irgendeinem Unbekannten vergewaltigt worden wäre. Die hätte sich dann aber auch wieder befreien können, wäre dann aber aus dieser Vergewaltigung schwanger geworden. Und kurz darauf in Deutschland hätte sie dieses Kind zur Welt gebracht. Aber wenn wir dann diese Chatverläufe dann verfolgt haben vom Datum her, war eigentlich klar, dass dieses Kind nur wenige Wochen hätte ausgetragen werden können, bis es zur Geburt kam.
Ich glaube so 8 Wochen oder so. Also ja, wirklich ein sehr kurzer Schwangerschaftszeitraum. Das ist ja wirklich verrückt, weil die Geschichten ja auch so absurd sind, dass er das alles glaubt. Hat.
Ja, also die Geschichte zu erfinden ist das eine, das dann zu glauben, eine völlig andere.
Ja.
Da geht es aber auch noch weiter. Das wird vielleicht jetzt auch ein bisschen kompliziert. Da gab es noch eine Entführungsgeschichte und zwar die Christina hat dem Fabian mitgeteilt, dass ihr Vater früher in einer bekannten Rockergruppierung aktiv war, sogar als Präsident. Und,
also der Vater von der Christina. Genau. Die Natascha ist jetzt quasi die Geschichte, Natascha ist jetzt abgehakt.
Korrekt.
Und jetzt geht es um die Christina.
Da geht es jetzt nur um die Christina. Die hat ihm gesagt, dass ihr Vater eben in der Rockergruppierung aktiv war und sich auf ihr Handy einhacken könnte. Da hat er dann zum Beispiel, also das lief dann so ab, dass man den Chat gesehen hat, den WhatsApp-Chat zwischen Christina und Fabian. Und dann plötzlich wechselt zwischen dem normalen zwischen der normalen Kommunikation zwischen den beiden einfach der Ton und man denkt, oder der Fabian denkt, er redet jetzt innerhalb von diesem Chat mit dem Vater von Christina. Das hat er auch tatsächlich geglaubt und dieser angebliche Vater hat quasi den Fabian angewiesen, mit der Christina öfters mal essen zu gehen, ihr neues Handy zu kaufen, sich mehr um sie zu kümmern und so weiter. Und es wurden aber auch Befürchtungen bei ihm geschürt, dass der Oliver Leute kennen würden, die der Christina gefährlich werden könnten. Warum auch immer.
Also Oliver das spätere Opfer.
Das spätere Opfer, genau. Ja. Und da geht es dann zum Beispiel so weit, dass der Vater der Christina ihm in diesem Chat angeblich mitteilt, dass die Christina entführt worden wäre nach Stuttgart. Und der Vater schreibt dann in diesem Chat doch tatsächlich, dass er Kampfgeräusche über das Handy von der Christina wahrnehmen könnte, wie die sich gerade befreit. Und es tatsächlich schafft. Und kurz darauf wechselt dann der Chat wieder zur normalen Christina über. Und der Fabian ist dann sehr erleichtert, dass die Christina sich doch tatsächlich befreien konnte. Aufgrund der enormen Kampfkünste, die sie sich ihrem Vater angeeignet hatte.
Ja, dann gibt's da noch andere Geschichten dazu. Zum Beispiel war der Fabian ausgesprochen tierlieb und die Christina wusste auch von seiner Vorliebe oder Zuneigung zu Pferden. Und dann hat sie ihm irgendwann mal erzählt, dass sie von einer, ich glaube, von einer Cousine von ihr hätte sie ein Pferd geschenkt bekommen und es würde ein paar Ortschaften weiter in einem Reitstall irgendwo unterstehen. Und der Fabian wollte natürlich dieses Pferd immer wieder mal sehen und auch das hat aus fadenscheinigen Gründen nie stattfinden können, irgendwelche Besuche in diesem Reitstall. Und sie, also die Christina, hat ihm dann immer wieder auch per WhatsApp Bilder geschickt von offensichtlich unterschiedlichen Pferden. Also auch da hätte es vielleicht schon einen Klick machen können bei ihm. Das war mal ein geschecktes Pferd, dann war es ein rein braunes Pferd. Ja, und man hat auf diesen Bildern auch noch wie so eine Art Wasserzeichen erkennen können. Also das war dann im Nachhinein offensichtlich, dass sie diese Bilder irgendwo aus dem Internet heruntergeladen hat. Das ging dann auch so weit, dass sie ihm mitgeteilt hat, dass sie eine Verletzung am Fuß hätte. Ihr Pferd sei ihr auf ihren Fuß drauf getreten und dass sie dadurch jetzt starke Schmerzen habe und sich nicht bewegen könne groß. Aufgrund dessen sah sich dann der Fabian veranlasst, ihr mehrere Tage lang in Folge das Essen zu bringen und ihr im Grunde genommen jeden Wunsch von den Augen abzulesen und sie zu umsorgen. Und jetzt kommt eine der besten Geschichten noch, das ist die Schwangerschaft der Christina. Also schon als die Rettungskräfte an diesem besagten Abend das Haus betreten haben, hat der Fabian ja diesen Rettungskräften gegenüber angegeben, er müsse sich jetzt um seine schwangere Freundin kümmern und hat, glaube ich, auch in diesem Zug schon angegeben, dass sie im 7. Monat schwanger sei. Und das haben diese beiden also wirklich eine gewisse Zeit lang auch durchgezogen. Das war zunächst für uns auch überzeugend. Also auch die Körperfülle der Christina hat darauf hingedeutet, dass sie durchaus auch im 7., 8. Monat schwanger sein könnte. Und es war dann auch die Rede von einer Zwillingsschwangerschaft. Bei einer der ersten Tatortbegehungen haben wir da auch in einem Zimmer Ultraschallbilder aufgefunden, auf denen unschwer zu erkennen auch eine Zwillingsschwangerschaft abgebildet war. Und so gab es für uns zunächst keine Zweifel daran. Man hat dann mit dem Fabian nochmal gesprochen. Er hat angegeben, dass er selbst nie bei einem Frauenarztbesuch dabei war. Diese Termine beim Frauenarzt seien immer so unglücklich gelegen, dass er beim Arbeiten war. Also er hat im Schichtdienst gearbeitet, mal früh, mal spät. Und irgendwie waren halt die Termine immer so gelegt, dass er leider Gottes nie dabei sein konnte. Wir haben uns dann diese Bilder nochmal angeschaut, dann sind wir ein bisschen stutzig geworden. Allein das Format und die Qualität dieser Ausdrucke war eine andere, wie man es von, Frauenärzten gewohnt ist, sage ich mal. Es hat für uns so ausgeschaut, als wären diese Fotos irgendwo in so einem Drogeriemarkt, irgendwo an so einem SB-Drucker ausgedruckt worden. Man hat die beiden daraufhin nochmal darauf angesprochen und da wurde uns mitgeteilt, dass es wohl günstiger sei, diese Fotos in einem Drogeriemarkt auszudrucken, als wenn man die beim Frauenarzt erwerben würde. Ja, also das Ganze hat dann schon so bei uns den Eindruck erweckt, als würde da irgendetwas nicht so ganz stimmen, muss man sagen. Und im weiteren Verlauf der Ermittlungen hat dann der Kollege Seliger, also Joe, sich diese Bilder nochmals vorgenommen, hat mal im Internet einfach ein bisschen recherchiert und sieht da, ich glaube, innerhalb von einer Viertelstunde hat er alle diese Bilder, die wir dort ausgedruckt vorgefunden haben, auf einschlägigen Internetseiten gefunden. Also man musste nur Zwillingsschwangerschaft, Ultraschallbilder eingeben und dann waren eigentlich alle diese Bilder, hat man direkt auf den ersten Blick auf den Bildschirm gesehen. Als man dann mit offenen Maßnahmen auf die beiden zugegangen ist, also auf den Fabian und auf die Christina.
Offene Maßnahmen?
Also im späteren Verlauf des Verfahrens, da waren die beiden schon Beschuldigte, hat man sie dann offiziell auch konfrontiert damit, dass sie von nun an als Beschuldigte geführt werden und da hat man erkennungsdienstliche Maßnahmen zum Beispiel, also die Abnahme von Fingerabdrücken, das Fertigen von Lichtbildern, auch die Belehrung, dass sie beschuldigt sind mit sämtlichen damit verbundenen Rechten auch. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir einen richterlichen Beschluss für eine gynäkologische Untersuchung der Christina. Man hat sie also in der Frauenklinik einer Frauenärztin vorgestellt, um jetzt definitiv sagen zu können, ist die Christina schwanger, ist sie nicht schwanger, war sie schwanger, hatte sie vielleicht einen Abgang oder eine Fehlgeburt. Und dabei konnte man feststellen, dass die Christina zum derzeitigen Zeitpunkt nicht schwanger ist und auch in der Vergangenheit noch nicht schwanger gewesen war. Das kam dann auch zwischen diesen beiden, also zwischen der Christina und dem Fabian, nochmal zur Sprache im Nachgang. Und die Christina hat es so dargestellt, als sei sie plötzlich nicht mehr schwanger. Da hat er natürlich die Frage gestellt, wie das sein kann, ob sie irgendwie eine Fehlgeburt hatte. Hat sie gesagt, nein, das hatte sie nicht. Und er sinniert so, also denkt laut vor sich hin, wie das denn möglich gewesen sei oder sein könnte, ob ihr Körper vielleicht diese kleinen Knochen irgendwo absorbiert haben könnte. Sie fällt ihm dann ins Wort und sagt, sie hätten derzeit andere Probleme und er soll das Thema jetzt gut sein lassen. Und im Nachhinein kam dieses Thema dann auch nie mehr auf den Tisch. Also wir haben da nie mehr irgendetwas mitbekommen, dass diese Schwangerschaft ab diesem Zeitpunkt nochmal Thema gewesen wäre.
Das heißt, nur wo dieses Gespräch stattgefunden hat, die beiden wurden belehrt, dass sie jetzt als Beschuldigte geführt wurden, aber sie wurden nicht verhaftet oder sowas, sondern es hieß nur, wir ermitteln jetzt auch in diese Richtung und die beiden sind dann wieder nach Hause.
Ja, genau. Man hat die Maßnahmen durchgeführt und hat die beiden dann wieder auf freien Fuß gesetzt.
Ja.
Aber da kommen wir auch später nochmal dazu, warum das so war.
Ja, ja. Aber war der Christina nicht irgendwie klar, dass es irgendwann mal auffliegen muss? Also, weil sie hätte ja das Kind nicht oder die Kinder nicht bekommen können.
Also aus unserer Sicht ist es relativ schwer zu beantworten, weil die Christina ja mit uns nie über diese Thematik gesprochen hat. Klar, aus unserer Sicht müsste das irgendwann auffliegen, aber die hatte den Fabian vollkommen in der Hand. Selbst wenn das irgendwann aufgeplotzt wäre, dieses Thema, dass es doch nicht so ist, hätte sie einfach eine neue Geschichte erzählt und der Fabian hätte ihr das geglaubt. Davon musste sie einfach ausgehen, dass er ihr alles glaubt. Hat ja in der Vergangenheit wunderbar funktioniert. Der Einzige, der hier vielleicht gefährlich werden hätte können, wäre der Oliver gewesen. Aber ansonsten gab es keinerlei soziale Kontakte, die das vielleicht hätten extern aufdecken können oder mal einen Hinweis geben können.
Mhm. Wenn man das alles hört, diese fingierte, also diese fiktive Natascha, diese Bandengeschichte, ihr Vater hackt sich auf das Handy ein, dann gibt's eine Zwillingsschwangerschaft, die erfunden ist. Warum diese ganzen Lügen?
Auch das ist uns im Grunde genommen nicht bekannt, warum sie das alles erfunden hat. Wie Joe gerade eben schon gesagt hat, die beiden haben ja mit uns im Nachhinein nie darüber gesprochen. Wir können uns das nur so erklären, dass sie vielleicht irgendwo ihr tristes Leben vielleicht ein bisschen aufpeppen wollte mit diesen Geschichten. Sie hat ja auch gesehen und in der Vergangenheit hat es sich für sie gezeigt, dass sie wohl die Gabe hat, Menschen zu manipulieren und hat auch gesehen, dass sie dadurch Vorteile für sich herausziehen kann. Sie hat ja nie gearbeitet, sie ist nie einer geregelten Tätigkeit nachgegangen, sie hatte kein Einkommen. Und durch diese Geschichten, die sie dem Fabian und dem Oliver aufgetischt hat, hat sie zum einen finanzielle Unterstützung bekommen. Das ist belegt. Sie hat die Aufmerksamkeit, und zwar die ungeteilte Aufmerksamkeit ihres Ex-Partners und ihres jetzigen Partners bekommen. Sie hatte ein Dach über dem Kopf, das hätte sie sich ansonsten aus eigener Tasche auch nicht leisten können. Und dafür musste sie im Endeffekt keinen Finger krumm machen.
Ja.
Sie musste nur diese Geschichten erzählen.
Christina M. wurde ja auch später psychiatrisch begutachtet. Wie beschrieben denn die Experten sie?
Es wurden auf jeden Fall keine so gravierenden psychischen Auffälligkeiten festgestellt, dass sich das irgendwo auf die Verurteilung dann später ausgewirkt hätte. Manipulativ ja, aber keine klassische psychische Erkrankung.
Ja, keine juristisch relevante.
Ja, genau. Ja.
Oliver G. lebt ja trotz allem weiter bei den beiden, obwohl er von der Christina irgendwie gedemütigt wurde, obwohl jetzt der neue Partner da war. Er blieb in diesem Haus. Und da fragt man sich schon, wieso? Wieso blieb er in diesem Haus?
Ja, da haben wir natürlich auch lange darüber nachgedacht, haben uns dann aber auch die Frage gestellt, wo hätte er denn in diesem oder zu diesem Zeitpunkt hin sollen? Im Grunde genommen hatte er keinerlei sozialen Kontakte, abgesehen von Christina und Fabian. Das Verhältnis zu seiner Familie in Nordrhein-Westfalen war sehr angespannt, aufgrund dessen, dass er dort immer wieder nach Geld angefragt hat. Ein Geschwister hat sich schon auch ein bisschen von ihm abgewandt. Also er hätte im Grunde genommen auch nicht zur Familie wieder zurückkehren können. Beruflich gab es anhaltende Schwierigkeiten und regelmäßige Jobwechsel, und auch die finanzielle Situation von ihm war jetzt durchaus so, dass man ihn als chronisch pleite bezeichnen könnte. Also er hätte sich wahrscheinlich gar nichts anderes leisten können.
Er hat ja auch das ganze Geld dann letztendlich an die Christina überwiesen.
Ja, und dann hat er für sich die Entscheidung wohl getroffen, dort zu bleiben.
Ja, gehen wir zurück zu der Nacht, in der Oliver starb. Die Notfallsanitäter sind ja mitten in der Nacht dann gekommen, haben Oliver tot aufgefunden und sich dann die Schilderungen von Fabian, hat ja, glaube ich, größtenteils gesprochen, nicht so sehr Christina. Was ist denn dann als nächstes passiert?
Ja, also den Notfallsanitätern hat sich ja vor Ort ein sehr unklares Bild gezeigt. Die Aussagen von Fabian waren nicht wirklich stimmig mit dem, was sie gesehen haben. Der Notarzt hat dann, als er Zweifel an dem natürlichen Tod von dem Oliver hatte, auch die Polizei informiert, unser Führungs- und Lagenzentrum mit einbezogen. Da ist er auch verpflichtet, die Polizei zu informieren, wenn er daran Zweifel hat. Und kurz darauf kamen dann auch die Kollegen vom Streifendienst und vom Kriminaldauerdienst vor Ort, wo wir dann die ersten unaufschiebbaren Maßnahmen durchgeführt haben. Aber zu dem Zeitpunkt war tatsächlich noch alles offen. Es war nicht offensichtlich, dass hier ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Man muss sich das auch so vorstellen, dass man auch nicht alles gesehen hat. Da war es relativ schummrig. Der Platz war begrenzt. Das war alles in einem unordentlichen Zustand. Da konnte man natürlich nicht so alles sehen, wie es dann später bei der Sektion gesehen werden kann. Aber es war kein Hinweis auf ein Tötungsdelikt. Aber natürlich hat bei den Kollegen das Bauchgefühl Alarm geschlagen, sodass die dann auch weitere Ermittlungen angestoßen haben. Die Kollegen haben dann einfach den Leichenfinder, der Fabian, erstmal vernommen. Das war ganz wichtig, dass er da noch Zeuge war und dass man dann auch diese Aussagen von ihm dann später auch widerlegen könnte. Ja.
Dann waren die ersten Zweifel ja eigentlich schon da in dieser Auffindesituation. Wann kamen denn dann letztendlich die absoluten Zweifel hinzu? Vielleicht auch Ihre Zweifel?
Ja, also klar, also mit der Vernehmung von Fabian hat es schon angefangen. Aber das hätte natürlich auch seine Nervosität sein können. Immerhin ist ja sein Mitbewohner verstorben zu dem Zeitpunkt. Da kann man ja auch schon ein bisschen nervöser sein und vielleicht auch aufgeregt sein. Aber der Startschuss eigentlich von unseren Ermittlungen war die Obduktion. Nachdem die Ergebnisse von der Obduktion da waren, ich war persönlich dabei, als er obduziert wurde bei unserer Rechtsmedizin in Ulm. Und da waren unter anderem also die maßgeblichen Ergebnisse davon, dass er zum Beispiel ein ganz leichtes, ausgeprägtes Hämatom am Hals hatte, eine Schürfwunde am Hals, so Stauungsblutungen an den Augenbindehäuten und den Lippenschleimhäuten waren vorhanden und leichte Einblutungen an der Halsmuskulatur, sowie auch die Frakturen von den Kehlkopfoberhörnern. Das ist so ein Knorpel, der da gebrochen ist im Kehlkopf. Und wir hatten auch den Überblähungszustand von den Lungen festgestellt. Das sind auch ganz klassische Erscheinungsbilder, die für einen Erdrosseln oder einen Erwürgen sprechen. Er hatte zum Beispiel auch dann noch Hinweise auf stumpfe Gewalt, weil er Einblutungen auf der Hirnhaut hatte. Wir konnten also ein Verkehrsunfallgeschehen definitiv ausschließen zu dem Zeitpunkt. Und das war dann der Start unserer Ermittlungen.
Genau, also dann sind sie in dem Moment ausgegangen, er wurde erdrosselt, erwürgt.
Korrekt.
Was sagten denn die Zeugen aus? Sie waren ja nicht alleine in diesem Haus. Was haben die denn an dem Abend gehört, die Nachbarn?
Also zunächst geht man ja dann auf die Mitbewohner und auf die Nachbarn zu, was sie letztendlich von diesem ganzen Vorfall mitbekommen haben. Da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass der Mitbewohner, der mit im Erdgeschoss wohnte zum damaligen Zeitpunkt, nachweislich nicht im Haus war zum Zeitpunkt des Todes des Oliver. Der zweite Mitbewohner, der im Obergeschoss gewohnt hatte zum damaligen Zeitpunkt, der gab an, dass er um kurz nach 1 Uhr nachts das Haus verlassen habe. Das ließ sich auch schlüssig dann nachvollziehen. Der ist zum Arbeiten gegangen und als er sich im Flur im Erdgeschoss befunden hat, da hat er laute Musik aus dem Zimmer des Fabian und der Christina gehört und dabei hat er auch immer wieder das charakteristische Lachen des Olivers wahrgenommen. Also das war ihm durchaus bekannt. Sie haben ja schon eine gewisse Zeit lang dort zusammen in dem Haus gewohnt. Und dieser Zeuge hat auch oben Wand an Wand mit dem Oliver gewohnt. Mhm. Also der hat ihn anhand dieses Lachens eindeutig erkannt. Da gab es noch einen weiteren Zeugen, der am Abend zuvor gegen 23 Uhr von seinem Balkon aus beobachtet hat, wie der Oliver und der Fabian im Zimmer des Olivers im ersten Obergeschoss Videospiele gespielt haben. Da kamen natürlich auch schon Zweifel auf an den Angaben des Fabian, der ja gesagt hat, dass er zu diesem Zeitpunkt geschlafen habe, in seiner Wohnung, in seinem Schlafzimmer neben seiner Frau gelegen wäre. Ja, aber beide, muss man sagen, blieben bis zum Schluss bei den Angaben, die sie uns von vornherein gemacht haben. Also das, was sie gegenüber den Rettungssanitätern erwähnt haben, das, was sie den Kollegen vom Streifendienst und vom Kriminaldauerdienst gesagt haben, davon sind sie nicht abgerückt. Sie blieben bei ihrer Story.
Ja, und wie haben Sie die beiden wahrgenommen? Also wie haben Sie sich verhalten in diesen Vernehmungssituationen?
Also wir zwei haben sie ja erst relativ spät persönlich kennengelernt, muss man dazu sagen. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Obduktion und aus den ersten Zeugenvernehmungen wurde natürlich schnell ersichtlich, dass sich die Angaben der Christina und des Fabian nicht mit den Tatsachen übereinbringen lassen. Daraufhin hat man sie in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach wenigen Tagen bereits zu Beschuldigten gemacht und dann hat man auch verdeckte Maßnahmen gegen diese beiden Beschuldigten dann in die Wege geleitet und daraus konnte man schon erkennen, dass sie sich gegenüber Bekannten und der Familie als unschuldig dargestellt haben. Und Sie müssen sich vorstellen, in diesem Haus, da war die ersten 3-4 Tage die Kriminaltechnik drin. Diese ganzen Maßnahmen, also diese polizeilichen Maßnahmen, haben sie als völlig überzogen irgendwie wahrgenommen. Und auch, man hat natürlich in den Zeugenvernehmungen, anfangs waren sie ja noch Zeugen, auch kritisch hinterfragt. Und da haben sie sich so dargestellt, als wären sie jetzt die Sündenböcke sozusagen. Und das haben sie wirklich allen mitgeteilt. Und jeder, mit dem sie dort gesprochen haben, der hat völliges Verständnis für diese beiden aufgebracht.
Also dann eher so in der Art, der kam hier nach 4 Tagen zurück und war komplett verschlagen und wir sind jetzt, sollen jetzt die Schuldigen
sein. Genau, wir sind jetzt die Schuldigen, nur weil wir ihn gefunden haben und es noch gut gemeint haben. Wir haben ihn bei uns in die Wohnung hereingebracht. Der Fabian hat noch reanimiert. Leider Gottes ist er dennoch verstorben. Und jetzt versucht die Polizei, weil sie ja Schuldige braucht, uns die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Wie sprachen denn die beiden übereinander?
Also die Christina hat generell die Schuld von sich geschoben. Sie wollte, dass der Fabian die Schuld auf sich nimmt und zwar alleine, damit sie da glimpflich davonkommt. Wir haben sie als extrem weinerlich und nervlich angespannt erlebt, weil sie selber mit diesem ganzen Ermittlungsdruck überhaupt nicht klargekommen ist. Der Fabian hat dann immer versucht, auf die Christina beruhigend einzuwirken, hat er alles versucht. Er hat der Christina erzählt, was die Polizei vorhat, wie die Vorgehensweise der Polizei ist, warum sie was macht. Der hat natürlich keine Sachkenntnis von unserer Arbeit, ist ja klar. Er hat versucht, sie dazu zu beruhigen mit seinen Erklärungsversuchen, die aber natürlich nicht der Realität entsprochen haben.
Wie lange gingen denn die Ermittlungen insgesamt?
Insgesamt sind wir 3 Monate an den Ermittlungen gewesen, bis Ende August. Aber Da kommen dann immer wie bei vielen Verfahren auch Nachermittlungen durch die Staatsanwaltschaft und dann, wenn das Verfahren anläuft beim Landgericht, die Nachermittlungsaufträge vom Landgericht, die man dann auch bearbeiten muss, das zieht sich dann über einen längeren Zeitraum hoch, wenn man die Akte schon abgegeben hat.
Ja. Es wurde auch eine akustische Wohnraumüberwachung durchgeführt. Was genau versteht man denn darunter?
Ja, das ist ein sogenannter großer Lauschangriff. Da werden die Innenräume der Beschuldigten durch akustische Mittel überwacht sozusagen und das dort gesprochene Wort aufgezeichnet. Es wird dort unterschieden in großen Lauschangriff, kleiner Lauschangriff. Kleiner Lauschangriff ist außerhalb der Wohnung, großer Lauschangriff ist innerhalb der Wohnung. Da können wir aber jetzt nicht ins Detail oder in die Tiefe gehen.
Ja. Wie oft wird denn, also vielleicht können Sie sagen, wie oft wird denn sowas gemacht?
Also das ist eine ausgesprochen seltene Maßnahme. Die Hürden hierfür sind sehr hoch, muss man sagen. Und die wenigsten Kriminalbeamten machen sowas im Laufe ihrer Dienstzeit mal mit.
Also es ist schon auch irgendwie was Besonderes, mal so einen Fall zu erleben, in dem das gemacht wird, oder?
Absolut.
Also Sie haben gesagt, besondere Voraussetzungen, eher schwierig, sowas durchzuführen. Was sind da Voraussetzungen? Also was muss erfüllt sein?
Ja, also unsere Maßnahmen im Strafverfahren sind ja in der Strafprozessordnung geregelt, in dem Fall im Paragraphen 100c Strafprozessordnung. Da sind schon sehr viele formale Hürden zu beachten. Zum einen braucht man sehr viel Personal. Man braucht einen Staatsanwalt, der das Vorgehen auch maßgeblich unterstützt und beim zuständigen Gericht diese Anträge auch stellt. Das ist ja nicht so, dass es ein normales, ortsansässiges Gericht machen kann, sondern das wird wie in diesem Fall zum Beispiel beim Oberlandesgericht Stuttgart entschieden. Dann brauchen wir zum Beispiel ein hochwertiges Delikt, hatten wir ja. Das ist ja ein Tötungsdelikt, der dann später als Mord bewertet wurde. Und man muss sich auch überlegen, warum muss genau diese Maßnahme stattfinden, dass ich auch genau die Ermittlungsergebnisse daraus erzielen kann. Da ist ein wichtiger Punkt, dass man das mildeste Mittel einsetzt. Natürlich kann ich zum Beschuldigten sagen, warst du es? Aber welcher Beschuldigte sagt mir das?
Mhm.
Oder eben eine Durchsuchung. Aber bringt mir eine Durchsuchung das gewünschte Ergebnis, dass ich dann nachher das belegbar nachweisen kann, wer der Mörder ist? Und da geht man eben so Step by Step immer eine Stufe höher, um sich zu überlegen, was ist eigentlich das einzige relevante Mittel, das ich nutzen kann, um eben die Ermittlungsergebnisse zu erzielen. Und da sind wir eben auf die akustische Wohnraumüberwachung als letztes Mittel eigentlich gekommen. Natürlich haben wir noch viele Parallelmaßnahmen durchgeführt. Und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Kernbereich privater Lebensgestaltung berücksichtigt.
Heißt?
Das heißt, wir mussten das natürlich 24/7 überwachen und dann entsprechend auch sofort löschen und die Aufnahmen unterbrechen.
Ja, also unterbrechen, wenn?
Wenn ein Kernbereich privater Lebensgestaltung tangiert wird, kann alles Mögliche sein, zum Beispiel körperliche Zuneigung zwischen den Beschuldigten, dann müssen wir natürlich sofort abbrechen und dann durften wir da auch nicht weiter zuhören.
Okay, was kam denn überhaupt raus bei dieser akustischen Wohnraumüberwachung?
Also man muss dazu sagen, dass sich der Fabian und die Christina durchaus über die Tat auch unterhalten haben. Es kam jetzt nicht dieses klassische Geständnis, wie wir es uns eventuell erhofft haben. Aber es kamen Einlassungen zu Gegenständen, die man zur Tatausführung genutzt hat, was sich dann direkt auch mit dem Obduktionsergebnis hat decken lassen. Kann ich jetzt aber auch nicht im Detail weiter darauf eingehen.
Okay. Was waren dann am Ende der ganzen Ermittlungen die objektiven Tatbeweise gegen das Paar?
Also wir hatten ja nicht nur objektive, sondern auch subjektive Beweise. Da fängst du zum Beispiel schon mal an. Das, was der Fabian beim Absetzen des Notrufes schon erwähnt hat, dass er zu diesem Zeitpunkt geschlafen habe, neben seiner schwangeren Freundin. Das hat sich dann relativ schnell durch Zeugenaussagen relativieren lassen. Dann auch die mehrtägige Abwesenheit des Olivers war im Endeffekt an den Haaren herbeigezogen. Sie haben ja angegeben, er sei 3 bis 4 Tage vor dem Tod nicht im Haus gewesen. Aber sie haben ja Videospiele gespielt, zusammen Musik gehört, zusammen geredet, gelacht. Dann auch das Auto vom Oliver, das stand in so einer schräg abfallenden Garageneinfahrt vor dem Haus, und unter dem Auto war es trocken, also der Boden war trocken. Zu dem Zeitpunkt, als der Streifendienst dann vor Ort gekommen ist, hat es leicht geregnet, und wir ziehen dann natürlich auch die Daten des Wetterdienstes zum Beispiel hinzu, und dort wurde ab Mitternacht Regen gemeldet. Das bedeutet also, er kann zu diesem Zeitpunkt oder später nicht mit dem Auto nach Hause gekommen sein.
Genau. Der Fabian hat nämlich auch gesagt, dass er den Oliver vom Bad in sein Wohnzimmer geschleppt hat. Das konnten wir natürlich widerlegen durch unsere Kriminaltechnik, weil die eben diesen durchgängig verschmutzten Boden festgestellt waren. Da waren keine Schleifspuren auf dem Boden, wie er es beschrieben hat. Er hat nämlich auch gesagt, dass er den mal absetzen musste, weil er so schwer war. Mhm. Also man hätte zumindest die Füße, die über den Boden gezogen worden wären, auf dem Boden abgebildet sehen müssen. Dann hat er auch natürlich der Fabian widersprüchliche Angaben gemacht beim Notruf und während seiner Zeugenvernehmungen. Der sagt, er hat diese Herzdruckmassage bei dem Oliver durchgeführt, während er den Notruf abgesetzt hat. Wir haben natürlich dieses Notrufgespräch auch angehört, und das sind keinerlei Anzeichen von Anstrengung gewesen, die da eigentlich typisch dafür sind. Und deswegen erscheint uns das eigentlich auch sehr untypisch und sehr unwahrscheinlich, dass der das gemacht hat. Die Sanitäter haben auch zu diesem Thema diesen Wohnzimmertisch erstmal wegstellen müssen, dass sie überhaupt an dem Oliver arbeiten konnten, und dass der Fabian in dieser Beckensituation diese Herzdruckmassage durchgeführt haben hätte können, das war eigentlich absurd, zumal er in dem Bad, wo er ihn aufgefunden hat, ideale Bedingungen geherrscht hätten. Mhm. Da war sehr viel Platz. Ein weiterer Punkt war auch noch, dass der Oliver am 6.6., also einen Tag bevor ermordet wurde, eine AOK-Krankenversicherungskarte ausgefüllt hat. Die entsprechenden Unterlagen haben wir in seinem Zimmer gefunden, weswegen wir auch davon ausgehen, dass er am Tag vor seinem Tod in seinem Zimmer war und eben diese Unterlagen ausgefüllt hat.
Ja. Ja, und dann kommen ja obendrein noch die Geschichten der Christina dazu, die man dann so peu à peu hat auflegen können. Also gerade eben auch nochmal das mit dieser Zwillingsschwangerschaft möchte ich da nochmal erwähnen, die ja eindeutig bei einer gerichtlich angeordneten gynäkologischen Untersuchung widerlegt werden konnte. Auch gab die Christina zum Beispiel in einer ihrer ersten Vernehmungen an, dass sie kaum Kontakt zum Oliver hatte. Auch da hat sich es so herausgestellt, dass sie ja nicht nur Mitbewohner waren, sondern dass sie ja zuvor schon 7 Jahre zusammen in einer Beziehung waren und sogar verlobt waren und auch schon andere Wohnungen zuvor gemeinsam angemietet hatten.
Das hat sie nicht erwähnt?
Das hat sie in den ersten Vernehmungen nicht erwähnt. Ah. Und man ging dann ja auch so weit, das haben wir ja schon erwähnt, dass man die Mobiltelefone des Oliver und des Fabian und der Christina dann beschlagnahmt hat und die Daten ausgewertet hat. Der Chatverlauf zwischen der Christina und dem Oliver war auf ihrem Handy gelöscht, konnte teilweise wiederhergestellt werden. Und beim Oliver im Handy, da konnten wir den kompletten Chatverlauf zwischen ihm und der Christina einsehen. Und da hat sie für uns deutlich dargestellt, dass sie viel Kontakt hatten. Also nicht nur sporadisch, wie man es unter Nachbarn vielleicht kennt, sondern dass es wirklich eine Freundschaft ist. Und erst im späteren Verlauf haben dann auch gesehen, dass die ja tatsächlich jahrelang zusammen in einer Beziehung waren.
Wie liefen denn den Ermittlungen zufolge die letzten Wochen vor dem Tod von Oliver ab?
Also es war eine schwierige Situation für den Oliver in den Wochen vor seinem Tod. Er war nämlich im Mietrückstand bei seinem Vermieter, und der Fabian hat sich angeboten, bei dem Vermieter diese Mietrückstände auszugleichen. Das hat dann gleich mal zu Spannungen zwischen den dreien geführt, weil der Oliver hatte dann Angst vor dem Fabian oder Christina, weil die Christina ihn gezwungen hat, das Geld für die Mietrückstände bei seiner Familie zu erbetteln, und da hat er das eben nicht bekommen. Und da gibt es einen Chat, wo der Oliver der Christina schreibt, dass er jetzt Angst hat, am Abend wieder fällig zu werden. Und die Christina, kalt, schreibt sie ihm, ja, ich habe dich ja gewarnt, und das sind eben die Konsequenzen, die du zu tragen hast daraus.
Daraus lässt sich ja letztendlich schließen, dass es körperlich wurde.
Genau. Also es gibt ganz klar Hinweise darauf, dass der Oliver vom Fabian zumindest Gewalt erfahren hatte. Er ist mal mit einem Pfeilchen zur Arbeit gekommen, hatte Schulterschmerzen, halt ältere Verletzungen, die jetzt vorangegangen sind. Aber der Oliver kam aber auch jedes Mal wieder zurück zu Christina und Fabian und hat sich diesbezüglich aber niemandem anvertraut. Bei der Arbeit hat er angegeben, dass er gestürzt sei, zum Beispiel. Aber das zeigt natürlich, wie stark das Abhängigkeitsverhältnis zwischen den dreien war oder vor allem vom Oliver gegenüber den anderen.
Ja, und so die letzte Woche vor dem Tod des Oliver, das ließ sich nicht so ganz eindeutig nachvollziehen. Er hat sich bei seinem Arbeitgeber krank gemeldet wegen Problemen mit dem Magen, war dann mehrere Tage krankgeschrieben. Und eigentlich hätte er an dem Tag, als er dann verstorben ist, wieder zum Arbeiten angefangen. Er wurde auch von den Nachbarn in den letzten Tagen nicht mehr gesehen, bis dann letztendlich er von diesem einen Zeugen gesehen worden ist, wie er mit dem Fabian zusammen Videospiele spielt. Mhm. Auch in der Handynutzung des Olivers, die man ja dann letztendlich ausgewertet hat, hat es so ausgeschaut, als habe er eigentlich keinerlei Kontakte mehr zur Außenwelt gehabt. Das hat sich für uns ein bisschen widersprochen. Ich sag mal, wenn ich zu Hause krank bin und eigentlich relativ viel Zeit habe und nicht mit irgendwelchen Tätigkeiten irgendwo beschäftigt bin, dann haben wir eigentlich erwartet, dass er vielleicht sogar sein Handy mehr nutzt als in der Zeit ansonsten. Das war aber nicht der Fall. Er hat sein Handy nur ganz beschränkt genutzt. Es wurden ganz wenig Kommunikation betrieben zur Christina und zum Fabian überhaupt gar nicht. Und letztendlich waren es nur noch ein paar Nachrichten an seine Familie, wo er nochmals um Geld gebeten hat.
Woran kann das liegen, dass er dann eben das Handy nicht mehr...
Wir wissen es nicht genau. Das könnte durchaus sein, dass der Fabian und die Christina dem Oliver das Handy abgenommen haben und ihm nur speziell für das Nachfragen nach Geld das Handy nochmal ausgehändigt haben. Und was natürlich auch nochmal den Angaben des Fabian widerspricht, das Handy vom Oliver war die ganze Zeit über im hausinternen WLAN eingeloggt. Also zumindest das Handy hätte im Haus sein müssen, selbst wenn der Oliver 3 oder 4 Tage weg gewesen wäre.
Ja, und typisch, dass man das Haus für 3, 4 Tage verlässt und das Handy zu Hause hat.
Ja, heutzutage eher untypisch.
Ja.
Wir vermuten nämlich auch, dass der Fabian und die Christina eben seinen Tagesablauf sehr strikt begleitet haben und ihm gesagt haben, was er zu tun und zu lassen hat. Weil er wurde nicht gefesselt oder eingesperrt, zumindest haben wir da keine Hinweise darauf, sondern es war eigentlich erkennbar, dass ein sehr großer psychischer Druck auf ihn ausgeübt wurde, der ihn dazu gebracht hat, vor Ort zu bleiben und das zu tun, was sie wollten.
Wie haben Sie den Tod von Oliver rekonstruiert?
Ja gut, vieles hat sich natürlich jetzt aus den Zeugenangaben ergeben. Das eine hat sich aus der Handynutzung der Personen ergeben. Das sind einzelne Bausteine, die wir dann zusammengefügt haben. Es gibt natürlich auch Fragen, die offen geblieben sind, auf die wir bis heute keine Antwort haben. Also wichtig war zum Beispiel für uns, die Angabe des Mitbewohners im ersten Obergeschoss, der angegeben hat, dass er gegen kurz nach 1 Uhr das Haus verlassen hat, um zum Arbeiten zu gehen. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, wenn man das Haus betritt oder verlässt und diese Haustüre zuzieht, dann fällt die mit einem deutlichen Knallen ins Schloss. Und zu diesem Zeitpunkt wussten dann auch die Christina und der Fabian, dass sie jetzt mit dem Oliver alleine im Haus sind. Das war für uns so der gedankliche Start dieser Ausführung der späteren Tat. Irgendwann muss der Fabian mal kurzzeitig den Raum verlassen haben. Was er da gemacht hat, das ist uns nicht bekannt. Und als er wieder reingekommen ist, hat die Christina ihm gesagt, dass der Oliver sie soeben angefasst habe. Vermutlich irgendwo in sexueller Absicht. Das ist nie so ganz klar geworden, aber das kommt in Gesprächen, die wir aufgezeichnet haben, heraus.
Dann im Nachhinein.
Genau. Und daraufhin kommt es zu einem emotionalen Gewaltausbruch des Fabian, der den Oliver zumindest mit den Fäusten, es ist auch später die Rede von Handschuhen, also und zumindest auch mit einem Schlagstock verprügelt hat. Vermutlich hat die Christina durch diese Aussagen dem Fabian gegenüber den Beschützerinstinkt bei ihm geweckt. Und er war ja zu diesem Zeitpunkt auch der festen Überzeugung, dass die Christina im 7. Monat schwanger sei. Also klassische Thematik Eifersucht, wie bei vielen anderen Tötungsdelikten im Grunde genommen auch. Es hat sich auch aus der Überwachung herausgestellt, dass die Christina den Oliver mindestens auch einmal geschlagen haben muss. Also sie hat ihm mindestens eine Ohrfeige verpasst. Mehr ließ sich dann für einen aktiven Tatbeitrag der Christina nicht nachweisen. Die Gewalt, die gegenüber dem Oliver ausgegangen ist, dann hat sich überwiegend in Richtung Kopf und Gesicht des Oliver zugetragen, aber auch an Armen und Beinen haben wir ja deutliche Spuren von stumpfer Gewalt feststellen können. Da dürfte eventuell, oder durch diese Behandlung dürfte der Oliver eventuell schon das Bewusstsein verloren haben. Und der Christina muss im Grunde genommen klar gewesen sein, was sie anrichtet, wenn sie ihrem Freund, ihrem Lebensgefährten gegenüber sagt, dass der Oliver sie angefasst hat.
Das war ja auch schon in der Vergangenheit so, wenn sie die beiden gegeneinander aufgehetzt hat, dass es da zu Gewalt kam.
Und ja, das zieht sich wie ein roter Faden im Endeffekt durch diese Dreierkonstellation. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Oliver zunächst bewusstlos im Wohnzimmer auf dem Boden liegt und die beiden anderen Personen, also der Fabian und die Christina, merken, okay, wir sind jetzt wohl zu weit gegangen. Und jetzt haben sie angefangen zu überlegen, wie sie das Ruder eventuell nochmal rumreißen können oder wie sie weiter vorgehen. So hat zum Beispiel um kurz nach 2 Uhr der Fabian noch nach einem Arzt gegoogelt. Also muss diese ganze Strafaktion zwischen dem Verlassen des Zeugen aus dem Obergeschoss und 2 Uhr circa stattgefunden haben.
Also zwischen 1 und 2 Uhr.
Genau, grob zwischen 1 und 2 Uhr. Aber sie rufen dennoch keinen Arzt an. Die beiden entscheiden dann vermutlich, den wehrlosen Oliver zu töten und es wie ein Unfall aussehen zu lassen, um natürlich ihre vorherigen Misshandlungen zu verdecken. Denn ihnen muss ja auch klar sein, dass bei so einem Verletzungsbild spätestens nach dem Aufwachen des Oliver im Krankenhaus unangenehme Fragen gestellt werden. Entweder durchs dort eingesetzte Personal oder auch durch die Polizei. Also sie fassen den Entschluss, den Oliver zu töten, und vermutlich verlässt die Christina den Raum. Es gibt nachweisbare, belegbare Kommunikation, wo wir davon ausgehen, dass der Fabian den letzten Schritt alleine begangen hat und der Christina dann mitteilt, dass es sozusagen erledigt sei. Und danach kommt sie wieder in den Raum rein. Und dann hatten sie noch Zeit, sagen wir mal, ungefähr eine Dreiviertelstunde, um sich eine Story zurechtzulegen, den sie dann im Notruf runterrattern. Das klingt tatsächlich wie einstudiert sozusagen. Und was sie auch gegenüber dem Rettungspersonal und der Polizei sagen. Und dann wird ja vom Fabian um kurz nach 3 Uhr nachts dieser Notruf abgesetzt. Der Leichnam wurde unserer Meinung nach sogar so auf dem Boden drapiert, dass man davon ausgehen konnte, dass der Fabian eventuell sogar tatsächlich eine Reanimation durchgeführt hat. Erstaunlicherweise hat sich bei der Obduktion gezeigt, dass Rippen des Oliver angebrochen oder auch gebrochen waren. Das sind typische Merkmale bei einer stattgefundenen Reanimation. Ob jetzt tatsächlich eine Reanimation stattgefunden hat oder ob man es nur hat so ausschauen lassen, das ist nicht klar.
Was passierte denn in den Tagen danach? Was wurde da gegoogelt? Was wurde da gemacht?
Also zunächst einmal war ja unsere Kriminaltechnik mehrere Tage im Haus. Die Bewohner wurden ausgegliedert, anderweitig untergebracht. Und durch die Handyauswertung konnte man feststellen, dass der Fabian direkt nach der Tat zum Beispiel nach einem Rechtsanwalt gesucht hat. Er hat vorsätzlicher Totschlag gegoogelt, er hat sich auf nach einer Rechtsschutzversicherung erkundigt, obwohl er ja zu diesem Zeitpunkt gar nicht wissen konnte, dass er Beschuldigter war. Er hat auch sehr intensiv nach Pressemeldungen im Internet gesucht, die es aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht gab. Und zum Beispiel Christina hat 2 Tage nach dem Tod sämtliche Kommunikation zwischen ihr und Oliver von ihrem Handy gelöscht, weil sie ja gesagt hat, sie hatte kaum Kontakt zu ihm gehabt und da wollte sie das eben verschleiern und diesen oberflächlichen Kontakt diese Darstellung, dass dieser oberflächliche Kontakt zwischen ihr und Oliver stattgefunden hat.
Gerade, dass der Fabian vorsätzlicher Totschlag gegoogelt hat, ein Rechtsanwalt und so. Irgendwie, es passt nicht zusammen, dass er einerseits ein Bild von einem Pferd, wo ein Wasserzeichen drauf ist, für ein wahres hält, die absurdesten Geschichten glaubt und dann aber andererseits hat er seinen Realschulabschluss und denkt in dem Moment an einen vorsätzlichen Totschlag. Ich verstehe nicht ganz, wie das zusammenpasst.
Ja, wir gehen schon auch davon aus, dass er der Cleverste in der Runde war. Auch allein schon vom Schulabschluss, den er gehabt hat. Aber es ist natürlich unvorstellbar, wie man in der einen Situation sich so Gedanken macht und in der anderen Situation überhaupt nicht nachdenkt.
Kann man nicht mehr nachvollziehen.
Kann man nicht nachvollziehen.
Die beiden hatten ja auch Fluchtpläne. Wie sahen die denn genau aus?
Ja, das ist richtig. Wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt. Wir haben dann den Fabian und die Christina zu einem bestimmten Zeitpunkt hierher auf die Dienststelle geholt. Wir haben sie als Beschuldigte belehrt. Und dann haben wir diese beiden wieder auf freien Fuß gesetzt. Wir haben da ein gewisses Ziel verfolgt. Das hat dann nicht gleich ganz so funktioniert, wie wir das uns vorgestellt haben. Auf jeden Fall. Im Laufe dieses Nachmittags gab es Kommunikation zwischen dem Fabian und Christina, dass sie vorhaben, sich über Polen in die Ukraine abzusetzen. Da muss man dazu sagen, dieser Ukraine-Konflikt war damals schon in vollem Gange. Und sie hatten vor, sich dort unten als Söldner irgendwo durchzuschlagen. Das klang für uns ein bisschen abstrus. Die Pläne waren auch nicht so ganz ausgereift, muss man sagen. Es war uns dann auch aus der Kommunikation zwischen den beiden bekannt, dass die Christina keinen gültigen Reisepass oder auch keinen Personalausweis hatte. Ihr Personalausweis war abgelaufen, aber sie haben dann irgendwann im Laufe des späten Abends das Haus verlassen und waren dann eine gewisse Zeit lang weg. Und zwar bis zum nächsten Morgen. Ich habe darüber von den Kollegen nachts noch, oder ich wurde darüber noch in Kenntnis gesetzt, dass sie das Haus verlassen haben und sie, sagen wir mal, nicht nachvollzogen werden konnte, wohin sie sich begeben haben. Und am nächsten Morgen bin ich mit einem sehr schlechten Gefühl vom Parkplatz hierher zur Dienststelle gelaufen und dann ruft mich gegen kurz vor 7 Uhr morgens ein Kollege an, der wohnt in Ulm und läuft zu Fuß von seiner Wohnanschrift hierher zur Dienststelle. Und da kommt er zufälligerweise auch am Hauptbahnhof vorbei und da hat er die beiden stehen sehen. Am Gleis, wo in Kürze dann ein Fernzug weggegangen wäre. Der Kollege, der dort vorbeigelaufen ist, kannte die Christina vom Vortag, weil er auch in diese offenen Maßnahmen mit den Beschuldigten mit eingebunden war. Und der ruft mich an und sagt, du, Köhli, stehen hier mit gepackten Taschen. Was vermischst du die etwa oder was habt ihr denn abgesprochen? Sag ich, du, wir haben gar nichts abgesprochen. Halt sie bitte fest. Wir beeilen uns. Wir kommen vor Ort. So haben wir es dann auch gemacht. Ich bin dann ein langes Stück vom Parkplatz hierher noch gerannt. War natürlich überglücklich, dass die beiden jetzt wieder aufgetaucht sind. Gemeinsam mit unserem Kripo-Leiter sind wir dann alarmmäßig zum Bahnhof gefahren und haben die beiden dort, wie es der Kollege beschrieben hat, mit gepackten Taschen festgestellt. Sie haben gar beide noch ein Leberkäse-Semmel gegessen. Es war eigentlich eine sehr skurrile Situation. Und dann habe ich sie doch mal gefragt, wo sie denn jetzt hinwollen. Dann haben sie mir auch wieder eine unglaubliche Geschichte aufgetischt, die sich natürlich im Nachhinein wieder hat widerlegen lassen. Und dann haben wir gesagt, dass es schon gut wäre, wenn sie jetzt sich wieder nach Hause begeben würden. Weil das schaut für uns aus. Wir haben sie am Tag zuvor als Beschuldigte belehrt. Es schaut so aus, als würden sie flüchten wollen. Und um irgendwelche Missverständnisse auszuräumen, wäre es gut, wenn sie jetzt sich wieder nach Hause begeben würden und dort, wenn sie irgendwas Größeres planen, dann wäre es gut, wenn sie das mit uns absprechen. Und dann sind sie auch wieder nach Hause gegangen.
Aber damit war es eigentlich nicht zu Ende. Ich glaube, Christina hat ja dann ein paar Tage nach diesem missglückten Fluchtversuch einen neuen Personalausweis beantragt. Es wirkte so, als würden dann die Fluchtpläne doch noch bestehen.
Ja, Fluchtpläne wurden immer wieder mal latent geäußert, aber es war dann nicht mehr so konkret wie an diesem einen Tag, wo sie tatsächlich dann kurzzeitig verschwunden sind. Und der Kollege Joe Selig und ich sind dann auch aufs Rathaus gegangen nach Laichingen, haben uns mal erkundigt, wie lange denn so eine Ausstellung eines Personalausweises dauert und haben auch durchklingen lassen, dass es nicht schlimm wäre, wenn es etwas länger dauert.
Bis zu der Festnahme, zu der es ja dann letztendlich auch kam, am 13. Juli 2022, waren die beiden ja auf freiem Fuß, also über einen Monat lang. Warum hat man die beiden trotz Fluchtversuche nicht schon früher festgenommen?
Ja, also unsere Verdachtslage für die beiden reichte zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz aus, um sie auch richtig festnehmen zu können, damit sie in der Untersuchungshaft auch bleiben. Und wir mussten eben bis zuletzt weitere Beweise und Indizien zusammentragen, dass es reicht.
Im Januar 2023 startete dann am Landgericht Ulm der Gerichtsprozess gegen das Paar. Angeklagt waren die beiden wegen gemeinschaftlichen Mordes, Freiheitsberaubung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung. Haben sich die beiden ihm gegenüber oder dann später auch vor Gericht zu den Motiven geäußert, beziehungsweise überhaupt eine Beteiligung eingestanden?
Nein, also die haben keinerlei Äußerungen oder Eingeständnisse oder das klassische Geständnis abgelegt, wie man es vielleicht erhofft hat. Die Anwältin von der Christina hat dann auch auf Freispruch plädiert, eben in der Prämisse, dass sie überhaupt gar keinen physischen Beitrag zum Tod des Oliver geleistet haben kann.
Und im April 23 hat dann der Richter sein Urteil verkündet. Wie fiel das denn aus?
Ja, zufriedenstellend von unserer Seite. Beide haben lebenslänglich, also 15 Jahre, bekommen, der Fabian wegen Mord und die Christina wegen Mord durch Unterlassen, weil sie eben diesen großen Einfluss auf den Fabian hatte und jederzeit die Möglichkeit gehabt hat, die Tat zu verhindern, wenn sie den Fabian entsprechend eingebremst hätte.
Oder vielleicht den Rettungswagen geholt hätte.
Natürlich, da hätten natürlich beide auch die Möglichkeit gehabt. Aber das haben sie ja tatsächlich.
Ja. Ach ja, nur ein bisschen zu spät letztendlich. Sie haben ja beide schon zahlreiche Morde ermittelt. Warum ist Ihnen dieser Fall so sehr in Erinnerung geblieben?
Also zahlreiche ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gemeinsam haben wir schon an diversen Verfahren wegen Tötungsdelikten oder wegen Mordes mitgewirkt, muss man sagen.
Ja, auch hier jetzt in diesem Fall waren diese strafprozessualen Möglichkeiten, gerade die akustische Wohnraumüberwachung, super interessant und für uns als Polizisten wahrscheinlich einmalig. Wir haben da viel mitgenommen, wir haben viel gelernt aus den Ermittlungen und auch dieses Beziehungsgeflecht zwischen den beiden, diese Manipulation, aber auch die Naivität, die dahinter gesteckt hat, dass diese Manipulation überhaupt funktioniert hat, das war einfach unglaublich. Und dann natürlich im Endeffekt diese Urteile, die dann im Endeffekt gesprochen wurden, beide zur Höchststrafe verurteilt. Das war sehr zufriedenstellend.
Ja, das ist schon toll. Da merkt man auch, dass sich das Ganze dann lohnt. Da muss in dieser Zeit die Familie durchaus auch mal zurückschrecken, muss man sagen, und die Freunde. Aber wenn dann sowas dabei rauskommt, dann stellt man einfach fest, es hat sich gelohnt, das, was man gemacht hat.
Lieber Herr Seliger, lieber Herr Kühler, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, gerne.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.